Meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen, ist der Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer aus Mistelbach in Niederösterreich. Mein Mac läuft, er tut, was er tun soll, er hat jetzt also das Neiche 1000-mal circa nach allen verfügbaren Passwörtern gerufen, aber jetzt beruhigt er sich schon langsam, anscheinend glaubt er mir jetzt schon langsam, dass ich bin, was auch okay ist. Also im sag so Sicherheitsgeschichten, das ist für mich völlig okay. Jetzt kommt eine Reihe von Podcasts, wo ich ein bisschen was erzähle über meine Reise nach Israel und Palästina. Also ich sage das jetzt ganz politisch korrekt und es ist jetzt wirklich politisch korrekt, weil das sind so 1,5 Staaten und so auf jeden Fall Israel gibt es so mit Grenzen und dann gibt es was anderes und das bezeichne ich jetzt einfach mal als Palästina. Und weil das waren irrsinnig viele Eindrücke und war auch theologisch für mich teilweise ein Augenöffner. Jetzt fangen wir aber zuerst einmal an mit dem Judentum. Also das Judentum ist ja eigentlich was ganz was anderes als das alttestamentliche Volk Israel. Das ist logisch, weil das alttestamentliche Volk Israel, das gurkt irgendwo 1300 vor Christus rum, das sind, also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, schon 3300 Jahre und da hat sich natürlich ein bisschen was verändert. Und da ergeben sich gewisse Dinge und jetzt möchte ich Ihnen einfach eine Geschichte erzählen, wo man das sehr, sehr gut sieht, was Judentum über weiteste Strecken einfach ausmacht. Also, Sonntag fliegen wir nach Israel. Mir war jetzt nicht ganz klar, wenn wir gleich am Samstag fliegen, weil wenn wir am Sonntag fliegen und zwar so früh, dass ich keiner mehr einen Gottesdienst halten kann, hätten wir auch gleich am Samstag fliegen können, ist aber auch wurscht. Okay? Man strömt also fröhlich zum Flughafen Wien-Schwechat, wie ich drauf bin, natürlich immer 3 Minuten zu spät, weil ich noch schnell was anders gemacht habe, kommt dann dort an und dann warten wir mal. Dann warten wir mal und gibt dann seinen Koffer ab und dann geht's zur Sicherheitskontrolle. Wien-Schwechat, gut. Also so eine endlose Ketten vor dir, wo die Leute, wo der Hallerwachel dort steht, der allen die Wasserflaschen abnimmt, weil die sind ja irrsinnig hochgefährlich. Es könnte irgendein flüssiger Sprengstoff sein oder da hat einer 2 Flaschen mit, die mischt er sich dann zusammen und dann sprengt er das in die Luft und so weiter. Also ich bin dafür, es ist vollkommen okay, dass das gemacht wird. Und man gibt es ab und der teilt dann so ein und dann ist der nächste Hallerwachel dort, der tut alles in so ein Plastikdings rein, damit es durch den Scanner durchgeht und man selber geht ja so durch und pieps, pieps, wenn du Metall an dir hast und so weiter und so fort. Und jetzt war ich, wie gesagt, 3 Minuten zu spät, weil ich da noch was anders gemacht habe, was für mich einfach typisch ist, weil sonst ist man fad. Und deswegen habe ich was vergessen. Das habe ich mir sogar noch riesengroß auf ein Blattl draufgeschrieben und da stand drauf, Taschenmesser vom Schlüsselbund runternehmen. Also ich habe so einen Schlüsselbund, wo man ganz leicht die diversen Schlüssel runterklippen kann und draufklippen kann und da habe ich 2 so kleine Taschenmesser drauf. Ein ganz kleines Leatherman und ein ganz kleines Schweizer Armeemesser. Wobei gerade das Schweizer Armeemesser darf ich wirklich allen empfehlen. Das ist wirklich klein, das tut nichts am Schlüsselbund. Und du hast so ein kleines Messerl dabei, eine kleine Schere dabei, eine kleine Nagelfeile dabei, sogar einen Orangenschäler. Und der wirklich funktioniert, das möchte ich jetzt einmal sagen. Das ist ein tolles kleines Ding und der ist natürlich nicht ins Flugzeug mitnehmen, nicht? Weil es ist ja eine Ginge dabei und so weiter und so fort. Und das habe ich vergessen, alles nehmen und in den Koffer hineinzutun, weil das habe ich eigentlich immer dabei, falls man sich einen Nagel einreißt oder so irgendwas. Und denke ich mir, Mist, gut, jetzt werden sie mir das abnehmen, ich gehe da hin in aller Ruhe, gib's das von dem Schlüsselbund oben, die 2 kleinen Taschenmesser hab's in der Hand, zeigt das dem Typen, der das in das Plastik da außen rein tut, sagt, schauen Sie, das habe ich vergessen, denke ich mir, nimmt das, nicht? Wird beschlagnahmt, das habe ich ein Riesentheater, wo es weiß ich was, muss man seinen Namen angeben und so weiter und so fort und alle denken sich, der Trottel hätte das ja schon daheim runtergehen können, haben wir wieder so einen Deppen vor uns. Der schaut mich an, schaut auf die Taschenmesser, schaut mich wieder an und sagt, tun Sie es in die Tassen rein. Für Hochdeutsche tun Sie es in die Plastiktasse hinein. Und ich tue das in die Plastiktasse hinein, nicht? Im Schlüsselbund und so weiter und so fort. Geht durch dieses Piepsding durch, es piepst nicht, aus dem einfachen Grund, weil ich also nichts mehr an mir hatte, was metallisch war. Auf der anderen Seite kommt die Plastiktassen aus, inklusive der beiden Taschenmesser, ist jedem auf jeden Schwächert völlig wurscht. Ich schaue dir und denke mir, haben die einen Schuss? Du, also in aller Ruhe die Taschenmesser, aber wirklich so, dass jeder sehen muss, da stehen so ein paar Leute um, völlig gelangweilt, wieder auf den Schlüsselbund drauf, steckt ihn wieder in die Taschen, geht's weiter. Gut, auf gut Deutsch, ich bin mit zwei Taschenmessern am Schlüsselbund im Flugzeug gesessen am Schluss. Was mich jetzt doch irgendwie ein bisschen hat zweifeln lassen an der Perfektion der Sicherheitsvorkehrungen in Wien schwächert. Der würde es sagen. Also, dass ich jetzt kein Selbstmordattentäter bin, dass ich auch das Flugzeug nicht entführen will, aus dem einfachen Grund, weil ich schon mal will, dass das mir bald landet und es wäre blöd, das zu entführen, weil dann ist es länger in der Luft. Also bin ich wirklich als Flugzeugentführer völlig ungeeignet. Außerdem tat man dann die Leitleit und so und ich tat das einfach sowieso nicht, aber vor allen Dingen tat das einfach schon deswegen nicht, weil ich will, dass das mir schnell wieder landet und keine Geschichte, Geschichte passiert. Hat jetzt doch so ein bisschen in mir die Idee groß werden lassen, was haben jetzt die anderen Passagiere so mit? Also vielleicht hat einer sie einfach von seinem Maschinenpistole, die hat schon der Vater oder Großvater im Zweiten Weltkrieg so lieb gehabt, die nehme ich doch lieber dabei mit, nicht trennen können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie sagen wir halt dann, ja, also so gefährlich sind so kleine Taschenmesser auch wieder nicht. Und wir sind also geflogen, erfreulicherweise nicht entführt worden, keiner hat was gemacht. Alle waren in der gleichen Stimmung wie ich, sind wir froh, wenn wir landen. Und zwar in ein Stück und keiner schießt uns ab und es passiert sonst auch nichts. Also völlig problemloser Flug, war auch ziemlich ruhig, einmal hat es uns ein bisschen durchgeschüttelt, aber nur ganz leicht, dass man wenigstens weiß, dass man in einem Flugzeug sitzt und das war's. Und dann landet man dort in Tel Aviv und gehst du zur Passkontrolle, du kriegst dann so eine Karte. Anscheinend ist auf meinem Pass, das ist ein elektronisch lesbarer, nicht, ist da schon mein Foto auch drauf, auf diesem Kartel, das ich gekriegt habe, wo sie uns dann gesagt haben, bitte haben Sie es nicht weg, das ist Ihre Aufenthaltserlaubnis, es ist wirklich schade. Früher hat man da so einen schönen Stempel im Pass reingekriegt, das war was, verstehst? Heute kriegst du nur so ein Kartel, so ein wabbeliges, das nicht gibt und nix und irgendwie, das ist einfach nicht mehr das richtige Reisegefühl. Gut, wurscht, und du halt dann so in den Pass rein und bis dann in Israel. Jetzt ist das unglaublich Spannende, wenn man von Tel Aviv Flughafen Ben Gurion abfliegt. Da ist es jetzt ein bisschen anders. Also als erstes einmal musst du als ganze Gruppe auflaufen, dann wirst du als ganze Gruppe in einen kleinen abgesperrten Bereich hineingeführt, also jede Gruppe hat natürlich ihren eigenen kleinen abgesperrten Bereich, dann kommen, wenn ich mich richtig erinnere, 7 junge Leute, die schauen dir mal an, und fangen miteinander zum Reden an. Dann kommen, in unserem Fall waren das 2 Madeln, her und suchen sie 2 Leute aus, bitten die raus und dann wird so, reden die mit denen, fragen die alle möglichen Sachen, schicken die 2 wieder zurück und gehen dann wieder zu denen zurück. Dann fangen die 7 wieder ganz intensiv miteinander zum Reden an. Dann kommen die 2 Madeln wieder raus. Das waren wirklich ganz junge, also ich schätze, das war so irgendwas 18 bis 22 oder so. Und holen sie die 2 wieder her, reden wieder mit denen, gehen wieder zurück, dann reden wieder alle sehr intensiv miteinander. Dann ist die eine wiedergekommen, hat sie noch wen anderen gesucht und hat mit dem wieder irgendwas geredet, hat den wieder zurückgeschickt, geht wieder in die Gruppen zurück und reden wieder alle ganz intensiv miteinander, schauen uns an, reden wieder ganz intensiv miteinander, schauen uns wieder an, reden wieder alle ganz intensiv miteinander und dann gehen ein paar weg und holen so Ständer und dann weißt du, jetzt ist fertig, jetzt lassen sie da durch, dann wird noch jeder Einzelne gefragt, hat ihnen jemand was mitgegeben, haben sie ein Geschenk bekommen, haben sie irgendwas für irgendwen mit, das sie nicht selber eingepackt haben, haben sie ihren Koffer einmal aus den Augen gelassen und so weiter und so fort, also die üblichen Fragen, ob einer so deppert wurde, dass er sich ja Bomben hat mitgeben lassen. Alle, nein, haben wir aufpasst, wir sind nicht keine Selbstmörder und so weiter und so fort. Und dann geht's durch und dann steht ein Riesenschöder. Bitte denken Sie daran, dass Sie auf keinen Fall irgendwelche Spitzengegenstände mitnehmen. Es ist ein Riesenschöder, da ist dann die Nagelfeile drauf. Da ist dann auch das ganz kleine Schweizer Armeemesser, wo da drauf war. Ein Ernstes. Also all das bitte können Sie jetzt nicht mitnehmen. Ich hatte die jetzt natürlich schon im Koffer drin, weil zweimal passiert mir das nicht. Und ja, das Entscheidende ist was anderes. Was ist jüdisch? Und zwar danke ich da dem lieben Gott, der hat mich nämlich am Rückflug dann neben einen Wiener Juden sitzen lassen. Dieser Wiener Jude ist 1948 in, glaube ich, Haifa oder so irgendwas geboren. Das, Wiener sein ist also jetzt was anderes. Du musst nicht in Wien geboren sein, musst nicht in Wien leben, kannst trotzdem Wiener sein. Es hängt nur davon ab, wie lange deine Vorfahren schon in Wien waren. Also bei mir 300 Jahre, bei ihm 200 Jahre. Und wir haben uns da gleich köstlichst unterhalten, wo er wohnt, in welcher Gossen, und was da passiert ist und so weiter und so fort. Und das war sehr spannend. Der gute Mann durfte als Jahrgang 48 gleich in drei Nahostkriegen mitspielen. Und zwar im Sechstageskrieg, im Yom Kippur-Krieg und im Libanon-Krieg. Und wir haben uns da unterhalten und er war Hauptmann der israelischen Armee, jetzt natürlich in Pension. Und also Reservist, also nicht Berufsmensch, hat auf der in der Uni, weiß ich jetzt aber nicht, glaube Tel Aviv oder so, hat er gearbeitet. Und das ist aber dort natürlich auch schon in Pension. Und da haben wir geredet und da haben wir geredet so über den Unterschied und so weiter und so fort. Und das irrsinnig Witzige dran war, dass er mir dann erzählt hat, also er hat sich auch erst dran gewöhnen müssen, aber wie er Hauptmann war, und er muss also bei den Panzer gewesen sein, wenn er gesagt hat zu seinen Leuten, so wir müssen jetzt von da nach dort und jetzt fahren wir nach links, hast einfach damit rechnen können, dass sofort einer fragt, warum fahren wir nicht nach rechts? Und das ist jüdisch, das ist Stil. Es wird gefragt, es wird sofort gefragt, warum? Erklären Sie mir das. Was war das mit diesen jungen Leuten, die uns alle angeschaut haben, dann immer irrsinnig viel miteinander geredet haben? Du kommst erst durch die Kontrolle durch, wenn das ganze Team der Ansicht ist, die lassen die ganze Gruppe durch. Wenn nur einer sagt, na, taugt mir nicht, ich weiß nicht, das und das und das stimmt nicht, dann werden die anderen fragen, ja, begründet man das, was da nicht stimmt und so weiter und so fort. Und wenn nicht alle sagen, passt, die lassen wir durch, dann kommst du durch. Das ist was anderes. Das ist Judenschule. Also, im Jiddischen, das ist ja so eine spezielle Verballhornung eigentlich so Deutsch-Lutherzeiten circa, im Osten drinnen gelegen, gibt's noch immer das als gesprochene Sprache, wird aber immer weniger. Wird zum Beispiel noch bei den jüdischen Gemeinden, die überlebt haben, in der Ukraine gesprochen, die reden miteinander Jiddisch. Die Judenschule ist in Wirklichkeit die Synagoge, die große Schule. Ist die große zentrale Synagoge und hat dort einen völlig anderen Stil. Also da steht nicht einer vorne und predigt, alle sind ruhig und schlafen oder auch nicht, wie auch immer, sondern es wird miteinander geredet, es wird miteinander gelernt. Es lernt keiner alleine, man lernt immer miteinander. Man lernt so, dass der eine den anderen fragt. Also das ist jetzt auch kein Abprüfen, sondern das ist zwischen Abprüfen und Diskussion. Deswegen ist es auch ganz typisch, dass Israel die höchste Finanzausgabe hat pro Kopf in Bezug auf Wissenschaft. Das ist jüdisch. Und jüdisch ist, nicht einer steht dort und dann steht der nächste dort, dann steht der dritte dort, dann steht der vierte dort, wie in Wien schwächert. Das ist so typisch indogermanisch, römisch-katholisch. Und alle haben genau das zu tun, was sie zu tun haben und haben also aber irgendwie aufeinander wahrscheinlich einen Hass auch noch oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist keiner bereit, mit dem anderen zu reden. Jeder tut genau das, was man ihm gesagt hat. Und wenn irgendwas passiert, ein rosaroter Elefant in Strapsen durch diese Sicherheitskontrolle durch will, dann lassen die den durch, auch wenn das Flugzeug zusammenbricht, aus dem einfachen Grund, weil kann gesagt worden ist, lasst keinen rosaroten Elefanten in Strapsen durch. Im jüdischen Bereich ist das völlig anders. Dort muss sich eine Gruppe immer einigen. Dort wird dauernd gefragt. Dort geht es bis ins Militär hinein. Ausnahme natürlich wirkliche Gefechtssituation. Da gibt es dann keine Diskussion mehr, weil sonst schießt er wieder den Kopf weg. Das geht nicht. Ansonsten, und das ist das unglaublich Spannende, ist typisch jüdisch miteinander lernen, indem man fragt. Nicht das destruktive Fragen, das es wieder im indogermanischen Bereich so irrsinnig gern gibt, nicht, wo du irgendeinen Trottel hast, denken sie an ihre Arbeit, wo so diesen Typen immer dabei gibt, der immer alles irrsinnig schwierig macht, sondern die ganze Gruppe hat den Stil, miteinander was zu erforschen. Und das funktioniert über Fragen, einander befragen, zurückfragen und so weiter und so fort. Das ist typisch jüdisch und das kommt in Wirklichkeit aus der Religion, aus der jüdischen Religion, denn die jüdische Religion macht nicht so sehr der Talmud aus, also die ganz vielen Erklärungen zum ganzen Alten Testament, also besser gesagt zu den fünf Büchern Mose, sondern die Art, wie man mit dem Talmud umgeht. Man lernt ihn auf der einen Seite nochmal auswendig, auf der anderen Seite wird er dauernd diskutiert und befragt. Das ist wirklich typisch jüdisch. Um das mal zu erklären. Das hat seine gigantischen Vorteile. Es kann keiner dort sitzen und sagen, ja, geht mir nichts an, wurscht, ich mache da das jetzt, genau den einen Handgriff und sonst nichts. Sondern alle müssen dauernd. Natürlich ist das, was ich jetzt sage, auch ein idealisiertes Bild. Es wird auch unter den jüdischen Israelis irrsinnig faule Typen geben, die haargenau nichts machen, sondern dort sitzen und ein Blödsinn machen, wenn sie was machen. Aber das Ideal jüdischer Gesellschaft ist, miteinander zu lernen. Und das macht das Judentum aus. Das ist nebenbei merkt auch das, was dann zu einer höheren Bildung, zu einer flexibleren Geisteshaltung führt, wo es natürlich dann zu den unglaublichen Hass auf Juden geführt hat, weil die wurden ja so viel gescheiter. Nein, die wurden nicht so viel gescheiter, die sind nur nicht in der Schule gegangen, wo man ihnen dann gesagt hat, Pappen halten und lernen, sondern wo man ihnen gesagt hat, lernen und sofort fragen. Das ist etwas, was ich euch einfach vermitteln möchte, dass ich genau auf der ganzen Reise an zwei Stellen erlebt habe. Die erste Stelle war diese Abfertigungsgeschichte. Die zweite Stelle war der Wiener Jude, war mal im Jahr oder so fliegt er, wenn er seitdem er in Pension ist, nach Wien. Aber ansonsten, weil es halt seine Leute schon 200 Jahre da waren, ist er natürlich ein Wiener Jude und ist er stolz drauf, nebenbei bemerkt. Egal, was auch immer seinen Eltern und Großeltern passiert sind, er ist Wiener. Auch das in dem Gespräch mit dem war das sofort da. Dieses einander befragen und mich befragen, in meinen Aussagen befragen. Und das war eine unglaublich spannende Geschichte. In einer Gesellschaft, wo wir kein Judentum mehr haben, denn, und das ist das ganz Furchtbare, Herr Hitler hat alles verhaut von seinen Zielen bis auf eines, den Deutschen, Deutschland und Österreich judenfrei zu machen. Die paar, die es gibt, es sind so wenig, die triffst nicht. Die wären nicht sichtbar. Also, und ihre Kultur schon gar nicht. Okay? Das heißt auf gut Deutsch, meine lieben Freunde, war ein kurzer Versuch eines Einblicks in das, was ist jüdisch? Was ist wirklich jüdische Kultur? Und ich persönlich bin der Ansicht, das sollte uns Christen gewaltig zum Denken geben, weil offenkundig in dieser Kultur eines ganz klar drin ist, nämlich die Freude am Lernen, sich entzündend vom Interesse am Wort Gottes, an der Bibel. Gut, jetzt halt nur Altes Testament, wurscht. Aber es wird wirklich erforscht, es wird miteinander geredet. Nicht einer für sich selber, sondern immer mindestens zwei, immer im Diskurs. Und es wäre schon irgendwie extrem cool, wenn wir Christen uns schon langsam angewöhnen täten, das Ding nicht nur zu lesen, sondern miteinander auch wirklich drüber zu diskutieren und übers Diskutieren es sich selbst und seiner Seele anzueignen. Ganz einen schönen Abend wünsche ich euch und morgen geht's dann weiter mit dem zweiten Teil meiner Reise.